Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's um Menschenrechte und die erklärt uns Anne Schlack. Hallo.
Hallo.
Hallo, liebe Anne, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo, ich bin die Anne Schlack. Ich bin Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich seit knapp 7 Jahren. Ich kann mich erinnern, dass ich schon von klein auf Ungerechtigkeiten persönlich genommen habe und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und so bin ich über ein Jusstudium und diverse Auslandsaufenthalte und andere Organisationen letztendlich bei Amnesty gelandet.
Was ist Amnesty?
Oh, Amnesty ist, wie wir so sagen, die weltgrößte Menschenrechtsbewegung. Die vereint 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die sich für Menschenrechte einsetzen.
Wir haben im Vorfeld darüber geredet, wie widmen wir uns diesem riesigen Themenkomplex, der über Jahrhunderte geht und in verschiedenste Regionen der Welt. Und du hast gesagt, wir könnten mal uns ein paar Fällen widmen aus dem Iran, Sudan, Kambodscha, wo gerade aktuell Kampagnen von euch gefruchtet haben. Kannst du mal erzählen, um welche Menschen und Fälle geht's da?
Genau, vielleicht gleich den aktuellsten Fall. Die Yasaman ist eine junge Frau aus dem Iran und die hat sich 2019 für Frauenrechte eingesetzt. Das ist eine Frau wie viele, wie wir sie uns kennen, die tanzt gern, die spielt gern Theater und ihr war es wichtig zu sagen, ich möchte anziehen, was ich will, weil es ja im Iran die Vorschrift gibt, dass man Kopftuch tragen muss. Und sie hat ein Video ins Netz gestellt, wo sie eine Rose verteilt, also wo sie Rosen verteilt in der U-Bahn. Sie trug kein Kopftuch, das Video ging viral und sie wurde inhaftiert. Ihre Mutter hat sich nach ihrer Kundigt auf der Polizeistation, wurde auch gleich inhaftiert. Und letztendlich wurden die beiden zu 16 Jahren Haft verurteilt. Das war 2019. Und die wahnsinnig gute Nachricht ist, vor kurzem sind sie freigekommen. Sie hätten eigentlich diese 16 Jahre absitzen müssen. Sie waren trotzdem lange, fast 4 Jahre in Haft. Und das ist gelungen, weil sich auch sehr viele Menschen für sie eingesetzt haben. Wir haben Petitionen für solche Menschen, die heißen bei uns Urgent Actions, auf der Webseite. Da kann man einfach seine Solidarität zeigen, indem man das unterschreibt, online, offline. Und solche Sachen wirken auch. Und deswegen wollte ich damit anfangen, weil es ganz konkret zeigt, was passiert eigentlich mit Leuten, wenn sie sich für Menschenrechte einsetzen. Eben hier konkret, um einfach anziehen zu dürfen, was man will. Das ist ein Menschenrecht.
Blöde Frage, aber wenn ich jetzt Teil der iranischen Regierung bin, was kümmert mich das, wenn Amnesty eine Petition macht, dass sie gerne hätten, dass jemand, den wir finden, der gehört eingesperrt, dass wir den wieder rauslassen?
Also erstens mal, es kümmert sie. Wir wissen, dass Amnesty und das, was wir machen, schon registriert wird. Unsere Arbeit geht auch so weit, dass wir auch mit der UNO zusammenarbeiten zum Beispiel. Gerade zum Iran arbeiten wir wirklich international mit anderen Organisationen zusammen. Und ja, natürlich ist das iranische Regime jetzt, wenn man mal ganz salopp sagen will, überhaupt nicht menschenrechtsaffin. Die unterdrücken Menschen, da sterben Menschen täglich auf der Straße, die um ihre Rechte kämpfen. Nichtsdestotrotz macht die Arbeit von Amnesty einen Unterschied, gemeinsam mit vielen anderen Organisationen. Und das Wichtigste für mich ist die Hoffnung, dass es besser wird, erstens. Und zweitens die Solidarität mit den Menschen, die im Gefängnis sind. Weil die kriegen mit, dass sie nicht vergessen sind. Und das ist so der Hoffnungsschimmer, das ist eben auch die Kerze, die Amnesty im Logo hat. Und ich finde das so schön, das berührt mich immer wieder, dass man diesen Menschen in ganz schwierigen Zeiten ein Licht ins Fenster stellt. Und dieses Licht ist sehr stark, weil das sind hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt.
Und wahrscheinlich auch für die Familie, wenn man recht hoffnungslos verloren wirkt und dann setzen sich hunderttausende Leute dafür ein.
Man kann sich selber in die Situation versetzen, wenn der Vater, der Bruder, die Mutter im Gefängnis ist, wie das sein muss. Und wir haben auch mit Angehörigen zu tun, auch hier in Österreich, sind im Kontakt. Und das ist eigentlich die berührendste Nachricht, wenn eben dann kommt, danke, dass ihr uns nicht vergessen habt.
Und ein zusätzlicher Effekt ist wahrscheinlich auch, dass wenn man da laut ist, auf Social Media aktiv ist, Unterschriften sammelt, man macht irgendwie auch Druck auf die eigene Politik und dass die sich einsetzt für diese Themen.
Genau, ganz richtig. Wichtig ist, Menschenrechte gehen uns alle an und wir müssen anfangen, dafür zu kämpfen auch. Ich glaube, Menschenrechte wurden auch erkämpft, können wir vielleicht noch drüber reden. Und es muss sich fortsetzen auf nationaler Ebene, internationaler Ebene. Das Gute ist, wir können alle was tun, egal wo wir sind.
Ja. Und weißt du, ob jetzt ist ja der Iran eine ziemlich harte Diktatur, wo ich jetzt nicht einfach einen Podcast machen könnte.
So viel zu deinen Menschenrechten, ja, die du gerade genießt. Ja?
Genau. Und weißt du, ob das dann auch, wirkt das dann auch in diesen Ländern? Weil man kann ja dann doch über verschiedenste Wege auf Inhalte zugreifen, von denen, die man eigentlich nicht sehen dürfte offiziell. Macht das dann auch was in den Gesellschaften vor Ort?
Also das wissen wir ja ganz konkret. Amnesty ist in Kontakt auch mit Leuten vor Ort. Eben, du hast auch gerade gesagt, das ist eine sehr gefährliche Situation. Meine Kolleginnen, da gibt es ein Iran-Team, die machen eben diese Recherche vor Ort, die sind in Kontakt mit Leuten und die erzählen uns auch immer wieder, dass das natürlich beobachtet wird. Ja, was spielt sich ab in den Medien? Gibt es da eine Aufmerksamkeit? Da wird viel viral geteilt, auch wenn Iran eben dann auch Zensur ausübt und vielleicht auch Social Media dann schließt. Aber das wird sehr, sehr genau registriert von der Bevölkerung dort.
Mhm. Du hast gesagt, Menschenrechte wurden erkämpft und für die muss man laufend kämpfen. Wie wurden die denn erkämpft?
Ja, eigentlich von Menschen wie du und mir vor hunderten Jahren, vor 50 Jahren. Ich bringe ein paar Beispiele, dass Frauen wählen gehen dürfen. War vor 100 Jahren noch nicht so selbstverständlich, wurde erkämpft. Dass wir keine Sklaverei mehr haben. Das war jetzt auch nicht so selbstverständlich, ja, dass alle auf einmal gesagt haben, ja, braucht man eigentlich nicht, ist schlecht. Ja, es wurde hart erkämpft. Im Moment sehen wir das große Engagement um Klima zum Beispiel. Klima, da geht es auch stark um Menschenrechte. Wir sehen eine starke MeToo-Bewegung, die für Frauenrechte kämpft. Ich glaube, vielleicht unterschätzen wir in Österreich gerade ein bisschen, dass wir die Rechte, die wir hier genießen, erkämpft haben und wir nehmen sie ein bisschen zu selbstverständlich.
Man hat in Österreich oft so das Gefühl, das ist uns irgendwie zugefallen. Die Demokratie ist auch so irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie runtergefahren.
Ja, quasi. Genau.
Und ja.
Ja, ganz kurz, die Geschichte der Menschenrechte ist ja eigentlich eine absolut eine Horrorgeschichte. Es hat der Zweite Weltkrieg auch mit dem Holocaust wirklich dann dazu geführt, dass die Staaten sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, nie mehr wieder. Und das war auch so, ich meine, es gab schon davor Tendenzen zu sagen, was vereint uns Menschen. Aber die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gibt es eben seit 1948 als Ausfluss dieser schrecklichen zwei Weltkriege.
Ich finde es so spannend. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Tom Holland, einem Historiker. Der schreibt so populärwissenschaftliche Bücher und der hat dann 600 Seiten geschrieben zur Geschichte des Christentums und wie so der Westen entstanden ist und liberale Demokratie. Und auch Antisemitismus und genügend andere Probleme, die damit einhergehen. Und der beschreibt da, dass dieser universale Anspruch, den man ja hat mit Menschenrechten, nämlich die gelten nicht nur jetzt in unserem Dorf oder in unserem Land, sondern die gelten für jeden Menschen auf dieser Welt, dass das ein Gedanke ist, der eigentlich aus dem Christentum kommt. Also man wird getauft und dann gehört man einer Gemeinschaft an und dann hat man da gewisse Rechte und Pflichten. Und was ich so interessant finde, ist, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten waren Menschenrechte in Ländern, wo sie keine so große Rolle spielen, immer auch etwas, was man so als imperiale Gegebenheit des Westens genommen hat. Also die, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Politiker, Politikerin in China bin, dann sind... Und man sagt, okay, bei uns haben wir die Übereinkunft, das Kollektiv ist wichtiger als das Individuum. Das kann man herleiten aus der chinesischen Geschichte. Ich möchte es jetzt gar nicht rechtfertigen, nur wiedergeben. Und jetzt kommt ihr daher von Amnesty mit euren Menschenrechten, die einen westlichen Ursprung haben und wollt uns sagen, was wir dürfen und was nicht.
Ich kann was abgewinnen, dass man sagt, also Menschenrechte sind jetzt sicher keine Erfindung aus 1948. Die gab es in verschiedenen Kulturen, in verschiedensten Religionen schon lange davor. Es gibt auch andere interessante Bücher, die sagen, diese Ideen von Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit, um was es eigentlich geht, die kommen zum Beispiel auch von indigenen Völkern in Nordamerika. Also es gibt, glaube ich, sehr spannende Forschung dazu. Ganz wichtig ist zu sagen, Menschenrechte ist das einzige normative System, also ein Rechtssystem, das auf der ganzen Welt gilt. Und es mag uns jetzt abschrecken, weil wir so viel sehen, was jetzt nicht passt. Ja? Wir sehen die ganze Zeit Regime, die ihre Menschen unterdrücken, hinrichten, foltern, ganz schlimme Sachen. China ist sicher auch ein Vorreiter in der Menschenrechtsunterdrückung. Nichtsdestotrotz ist unbestritten, dass diese Menschenrechte gelten, dass sie anwendbar sind und dass man sich diese Rechte auch holen kann. Und gerade auch Menschen in China, Stichwort Hongkong, vor ein paar Jahren oder auch jetzt noch, die wollen diese Rechte auch und die kämpfen auch drum und werden ganz massiv unterdrückt. Wichtig ist immer zu sagen, ja, wir alle haben gleiche Menschenrechte und nur weil sie jetzt gerade nicht für alle Realität sind, ja, oder umgesetzt sind, heißt das für mich noch lange nicht, dass wir am System an sich zweifeln. Und ein letzter Satz, auch 1948, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde von verschiedensten Menschen geschrieben, nicht nur westlichen Diplomaten. Das vergisst man auch immer in der Erzählung, ja, dass da auch andere Länder, andere Kontinente da ganz, ganz federführend mit dabei waren. Mhm.
Aber so die Argumentation ist jetzt dann gar nicht so die Ausformulierung der Menschenrechte, vielleicht auch, aber auch dieser Kulturraum, aus dem die kommen.
Es gibt auch chinesische Menschenrechtsverteidigerinnen, die wahrscheinlich argumentieren würden, sie setzen sich genauso für Menschenrechte ein und kommen aus China oder sind aus Hongkong. Also wir unterstützen als Amnesty die Protestbewegungen auch vor Ort. Und ich erlebe ganz stark und höre das auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass Amnesty als internationale, als globale Organisation diese lokalen Organisationen dann auch unterstützt. Ich glaube, das ist ein bisschen die Rolle, die wir spielen wollen. Lokale Menschenrechtsverteidiger, Verteidigerinnen unterstützen.
Mhm. Du hast Hongkong schon angesprochen. Kannst du mal erzählen, worum geht es da in den letzten Jahren?
Ja, in den letzten Jahren haben Leute in Hongkong sehr stark um ihre Rechte gekämpft. Dadurch, dass Hongkong eben wieder an China zurückging, wurde das Leben dort für sehr viele Menschen wieder sehr eng. Zensur, Freiheiten eingeschränkt, Überwachung ganz stark. Und das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, aber ich glaube, wir haben die Bilder noch im Kopf von diesen vielen Menschen, die dort wirklich auch mit Masken damals oder auch mit Schutzanzügen herumgehen und sich treffen, weil die Polizei dort ganz repressiv reagiert hat, mitgeschossen, mit Wasserwerfern, ganz brutal Menschen inhaftiert hat. Wir von Amnesty hatten auch ein eigenes Büro in Hongkong, das wir dann aufgeben mussten, weil es einfach zu gefährlich wurde für die Amnesty-Mitarbeiterinnen.
Gab es da Vorfälle?
Es gab Gott sei Dank noch keine Vorfälle, aber wir mussten einfach sagen, es wird zu gefährlich und die Sicherheit der Leute geht vor. Die wollten eigentlich selber gar nicht weg, aber es ist ein gefährliches Metier. Also ich kann hier offen sprechen in Österreich, aber oft braucht man gar nicht so weit schauen, dass es sehr gefährlich wird, dass Amnesty-Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, zum Beispiel Ungarn, könnte ich dann auch noch erzählen, was sich dort abspielt.
Mhm. Und jetzt kommen wir gerne gleich zu Ungarn. Und in Hongkong geht es darum, also es war eine britische Kolonie vorher und konnte da leben wie im Westen, gehört aber historisch eigentlich zu China. Und jetzt wird das wieder China angegliedert und in China gibt es keine Redefreiheit, keine Pressefreiheit, keine Versammlungsfreiheit etc. Und darum ist das jetzt so, also dieser arge Kontrast und Umstieg.
Genau, so wie du gesagt hast, dieser Umstieg auf, die Leute durften ihre Freiheiten genießen, durften sich versammeln, durften auf Social Media teilen, was sie wollen. Und China ist ein System der Zensur, der Überwachung, der Unterdrückung. Minderheiten werden ganz stark unterdrückt. Die Uiguren zum Beispiel gibt es hier anzuführen, wo wir auch von massiver, systematischer Unterdrückung wissen, Umerziehungslager. Die Hinrichtung, die Todesstrafe gibt es in China. Also da wehren sich die Leute ganz massiv, weil ihr Leben sich eben total auf den Kopf stellt.
Du hast gesagt von Ungarn. Kannst du erzählen? Magst du das?
Ja, Ungarn liegt mir so am Herzen, weil ich kenne die Leute dort, die für Amnesty arbeiten. Und du hast ja auch schon erwähnt, die Geschichte. Also Demokratie fällt nicht vom Himmel. Und wir sehen da auch ein bisschen in Ungarn, wie schnell es gehen kann, dass so ein Rechtsstaat auch ausgehöhlt wird. Und die Geschichte dort ist, dass Amnesty da ein bisschen auch ein Feindbild wurde, natürlich für das Regime Orbán. Es gibt auch, wir reden eigentlich davon, dass es keine freien Medien mehr gibt. Es wird sehr, sehr stark auch auf NGOs gewirkt. Und dann haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Amnesty auf einmal in einer Zeitung, in einer staatlichen Zeitung wiedergefunden, namentlich mit der Überschrift, das sind Volksverräter und das sind feindliche Agenten. Und das macht schon was mit einem, ja. Für manche war es vielleicht eine Auszeichnung, aber andere, also man muss sich einmal das vor Augen führen, was das heißt. Auch Schmierereien am Büro. Also das ist schon und das sind nur 100 Kilometer von da weg, ja. Das Ungarn, also in Budapest kann man in 2 Stunden, 3 Stunden von hier sein. das macht mir schon Sorge. Und das ging eigentlich in ein paar Jahren sehr schnell.
Und gibt es das Büro noch in Ungarn?
Ja. Das Büro gibt es noch. Denen geht es eigentlich gut. Die haben Wege gefunden, damit umzugehen. Und mittlerweile empfinden sie es wirklich schon als Auszeichnung, wenn sie da wieder irgendwo aufscheinen. Die haben sich wahnsinnig toll aufgestellt. Die sind auch sehr, wie soll ich sagen, sehr zuversichtlich und eigentlich auch sehr, sehr spaßig. Die haben einen wahnsinnigen Spaß. Ich finde, das ist immer eine schöne Strategie gegen Unterdrückung und Repression.
Ich wollte dich gerade fragen, wie es dir geht mit diesen Themen, weil quasi alle Probleme dieser Welt sind dein Job, jetzt ein bisschen überspitzt. Wie gehst du damit um?
Ich suche mir immer diese Hoffnung in den persönlichen, in den Erfolgen, in den Leuten, die ich vielleicht auch kenne. Es gibt so ein paar Menschen, die ich so begleitet habe über die Jahre, die ich schon bei Amnesty bin, für die ich mich sehr interessiert habe und die dann auf einmal freikommen. Und sowas ist großartig. Also auch bei Amnesty haben wir zum Beispiel die Tradition, dass wir dann feiern. Also oft kommt eine Information sehr unerwartet, zum Beispiel von der Yasemin letzte Woche. Und wir haben uns alle zusammengestellt im Büro, wir waren ungefähr 20 Leute und ja, da darf mal eine Flasche Prosecco auch zu Mittag sein. Das brauchen wir einfach, ja, das tut uns gut.
Mhm. Wie steht es denn um die Menschenrechte auf der Welt? Jetzt hast du erzählt, so nach dem Zweiten Weltkrieg, der Holocaust war ein ganz entscheidendes Ereignis, um das Thema voranzutreiben. Also man hat so den Eindruck aus den Nachrichten, dass die Situation schlechter wird. Ist das so?
Ja, ich glaube, da haben Nachrichten so eine Rolle, die sie spielen, dass sie natürlich schlechte Nachrichten besser verbreiten. Also wenn man es vom großen Ganzen sieht, ja wirklich Meter, finde ich, ist vieles besser geworden. Und da gibt es auch Zahlen, die das belegen. Zum Beispiel die Menschen, die in absoluter Armut leben, das sind viel, viel weniger, als es noch vor 50 Jahren waren. Kindersterblichkeit ist drastisch zurückgegangen. Viel, viel mehr Kinder sind in Schulen als noch vor 50 Jahren. Das ist jetzt das Meta-Level. Da gibt es eben auch Zahlen dazu. Da haben die Millennium Development Goals dazu beigetragen. Natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, die Krisen, mit denen wir gerade zu tun haben, Iran, Ukraine-Krieg, aber auch Afghanistan, die Krisen, von denen man eigentlich nicht redet, dann hat man oft das Gefühl, es wird gerade viel schlimmer, aber ich würde trotzdem immer vorschlagen, vielleicht ein bisschen weniger Nachrichten dann zu konsumieren und vielleicht sich wieder zurückzulehnen und zu sagen, hey, uns geht's da gut, ich kann meine Rechte genießen, was kann ich eigentlich tun?
Und gab auch eine Zeit in den 90er Jahren, wo in vielen Ländern in viele Länder demokratisch wurden, die vorher, also ich bin 1990 geboren, und wenn man das vergleicht jetzt, gerade in Osteuropa, auch wenn es in Ungarn und Polen leider wieder in die verkehrte Richtung geht, gab es da viele Fortschritte. Auch in Afrika nach der Kolonialzeit sind einige halbwegs stabile Demokratien entstanden. Also nicht alles schlecht.
Wir von Amnesty sagen halt immer, eine Demokratie allein ist noch kein Garant für Menschenrechtsumsetzung. Eigentlich, uns ist es per se, das klingt jetzt komisch, aber uns ist es egal, in welchem System Menschen leben, weil Menschenrechtsverletzungen passieren überall. Und wir brauchen auch nicht weit schauen, auch in Österreich, auch wenn es ein tolles Land ist und wir einen tollen Standard an Menschenrechtsumsetzung haben. Es gibt immer was zu tun. Aber ja, die Demokratien kann man jetzt diskutieren, wie illiberal die insgesamt werden. Mich besorgt eben auch, dass westliche Demokratien, nehmen wir auch USA, aber auch hier in Europa, Menschenrechte untergraben und das durchaus von der Politik auch teilweise so gewollt ist.
Wie machen die das?
Die machen das, indem sie uns auseinanderdividieren als Gesellschaft. Ich gehe davon aus, meine Basis ist alle Menschenrechte für alle. Das, was ich für mich möchte, in Würde zu leben, eine Arbeit zu haben, ein Zuhause, dass meine Kinder in die Schule gehen, das möchte ich auch für dich, das möchte ich für jeden Menschen. Und die Politik versucht aber uns oft zu verkaufen, die haben es nicht verdient, die sind es nicht wert vielleicht irgendwo, und dann Gruppen auseinanderzuspielen. Und das ist so eine Hetze, die oft auf fruchtbaren Boden fällt, bei Menschen, denen es vielleicht schlecht geht, wenn es dann jemandem noch schlechter geht. Das Stichwort in Österreich ist sicher eine Gruppe, die da sehr bedient wird, ist natürlich die der geflüchteten Menschen. Und das ist so gefährlich, weil ich immer sage, wenn man denen das Recht abspricht, und das Recht auf einen Asylantrag ist ein ganz fundamentales Recht, wenn man sagt, das gilt nicht, was ist dann das nächste Recht, das auf einmal nicht mehr gilt für uns?
Wo man sagen muss, dass zumindest, also wenn man sich anschaut in anderen europäischen Ländern, dass zumindest in der offiziellen Politik wollen nicht alle Parteien, dass das so bleibt, aber dass das Recht auf einen Asylantrag in Österreich Gott sei Dank noch intakt ist, oder?
Ja, ich will auch gar nicht kommentieren, was vielleicht einzelne Politiker jetzt sagen, von wegen, man muss sich die Europäische Menschenrechtskonvention anschauen, ob die noch zeitgemäß ist. Das zielt natürlich darauf ab, zu sagen, wer braucht Menschenrechte. Ja, das ist ja total unpragmatisch und das kann man nicht umsetzen. Das ist total der verkehrte Ansatz. Also eigentlich bräuchte man mehr Menschenrechte als weniger. Und die Menschenrechte sind solide. Da gibt es sehr, sehr viel gescheite Menschen, die genau wissen, wie man das macht. Wir bei Amnesty zeigen auf, was wo nicht stimmt. Und ich glaube, die Politik hätte genug Möglichkeiten, das wirklich anzugehen.
Schauen wir mal nach Österreich. Was gibt's, wie steht es denn um die Menschenrechte in Österreich? Du hast schon gesagt, also ich habe das Menschenrecht der freien Meinungsäußerung, die Pressefreiheit. Ich kann da ein Medienprodukt machen, ohne dass ich Karl Nehammer oder Alexander Van der Bellen darum fragen muss.
Ja, aber genau. Wir haben aber auch in Österreich schon erlebt, dass es durchaus auch Angriffe gibt auf Journalistinnen und Journalisten. Also da gibt es auch ein Mittel zur Wahl gerade, das nennt sich eben so eine Klagsandrohung oder überhaupt eine Klage gegen Journalisten oder Journalistinnen oder auch Aktivistinnen von Politikern. Also das erleben wir schon auch. Das ist schon auch in Österreich angekommen, dass das ein Mittel ist, wo man sich dann als Einzelperson gegenüber sieht, einer Klagsdrohung. Stichwort Klimaaktivistinnen zum Beispiel, denen ist das vor 2 Jahren so passiert, dass da auf einmal 50 Aktivistinnen der Lobau-Bleib-Bewegung einen netten Brief erhalten haben. Aber das kommt man Gott sei Dank von der Stadt Wien, ja genau. Da wurden wir dann auch tätig als Amnesty und haben gesagt, das geht mal gar nicht und das ist auch einer Stadt Wien nicht würdig und das wurde dann bereinigt. Aber wie steht es um die Menschenrechte hier? Und zu deiner Frage zurückzukommen, grundsätzlich gut. Wir leben in einem tollen Land, wir können sagen, was wir wollen, wir können heiraten, wie wir wollen. Wir haben uns auch viel erkämpft, es ist auch nicht alles so alt, diese Rechte. Aber es gibt zum Beispiel einen akuten Handlungsbedarf bei den wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Rechten, kann ich gern ausholen. Also die sind bei uns nicht im Verfassungsrang, die werden so ein bisschen als zweite Klasse Rechte behandelt. Da gibt es großen Handlungsbedarf und ein weiteres Thema, was uns sehr am Herzen liegt, ist die, wenn etwas passiert bei der Polizei, wenn es dazu unverhältnismäßiger Gewalt kommt, dann ermittelt bisher die Polizei gegen sich selbst. Und das sagen wir schon seit Ewigkeiten, das geht gar nicht, das braucht hier eine unabhängige Ermittlungsstelle.
Also es ist ein bisschen überspitzt, aber mein Kollege, mit dem ich Kaffee trinke, der macht einen Blödsinn und dann muss ich ermitteln, ob der einen Blödsinn gemacht hat.
Genau, das kann bei der Polizei passieren. Genau, da gibt es irgendwie einen Vorwurf, ob der dann stimmt oder nicht, weiß man zu dem Moment nicht, dass irgendwer sagt, ich bin da geschlagen worden oder das war nicht so okay. Und dann ermittelt die Polizei, genau, ein Polizist ermittelt dann gegen seinen Kollegen.
Und gibt es da Beispiele für Länder, die das gut gelöst haben?
Das gibt es in Europa durchaus. Gibt es immer wieder Ideen oder auch Vorbilder, wie man das angeht. Das Wichtigste wäre, das unabhängig zu machen. Eben unabhängig von der Polizei, auch nicht im Innenministerium anzusiedeln. Und da kann man sich sicher umschauen. Mhm. Ja, es ist ein Problem.
Und du hast gesagt, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte sind so zweitrangig. Also würde man sagen, erstrangig ist dann in der österreichischen Lesart politische Menschenrechte wie freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, ist alles im Verfassungsrang.
Genau, wählen zu gehen gehört da dazu. Das wird so verstanden als bürgerlich-politische Rechte. Und das ist in Österreich unbestritten. Ja. Da gibt es ja auch verschiedene Rechtsmittel, wie man das dann einklagen kann. Auf der anderen Seite das Recht auf eine Wohnung. Das Recht auf einen Arbeitsplatz, das Recht auf angemessene Gesundheitsversorgung, das sind gleichrangige Menschenrechte laut der Menschenrechtskonvention. Nur in Österreich werden sie zweitklassig behandelt. Deswegen fordern wir von Amnesty schon seit langem, dass sie endlich auch in den Verfassungsrang kommen müssen. Vielleicht was dazu führt in Österreich ist, dass Menschen, die jetzt keine Wohnung haben, keine Arbeit haben, denen es schlecht geht, oft ein bisschen abgetan wird als Einzelschicksale. Oder ich höre auch oft, dass man sagt, die haben es verdient, ja, oder die können halt gerade nichts leisten.
Sollen sich anstrengen.
Die sollen sich anstrengen, die sollen arbeiten gehen und so. Und das ist aber, das tut mir immer weh, weil da gibt es so viele strukturelle Dinge, warum es den Menschen so geht. Und die haben einen Anspruch auf Unterstützung. Also das sind keine Almosen, die der Staat da gibt, sondern es ist ein Anspruch. Und das hätten wir bei Amnesty gern umgedreht, dass die Menschen wirklich sich als rechte Inhaberinnen empfinden und eben nicht als Bittstellerinnen, weil das macht echt, also diese Scham, die man da sieht bei den Menschen, die tut einem echt weh.
Mhm. Und da geht es einerseits um die Kodifizierung, also dass man das in die Verfassung schreibt, und ist das andererseits auch so eine kulturelle Frage, eine Normenfrage, was ich überhaupt für einen Anspruch habe an den Staat. Zum Beispiel, ich denke mir das manchmal, ich bin da auch so aufgewachsen, dass wenn ein Polizist kommt, dann bin ich schon nervös und so, ja, was kann ich machen, damit ich dich ja nicht störe, aber eigentlich bezahle ich mit meinen Abgaben dessen Lohn und der macht quasi eine Dienstleistung für mich, und natürlich gibt es da Rechte und Pflichten, aber man hat Rechte auch gegenüber der Staatsgewalt.
Genau, also ganz wichtig ist zu sagen, unsere Menschenrechte haben wir gegenüber dem Staat. Der muss sie schützen, der muss sie garantieren, der muss Möglichkeiten finden, dass wir zu unseren Rechten kommen, ohne Diskriminierung. Der Staat hat uns das versprochen und wir müssen es einfordern. Und ich glaube, dann geht man auch anders hin. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man von Leuten hört, die dann eben nicht um Sozialhilfe zum Beispiel ansuchen, weil sie sich genieren, weil sie das Gefühl haben, in ihrem Dorf, dann kennt sie jeder, da, das ist was, wofür man sich geniert, damit bin ich aufgewachsen. Ja, kein Geld zu haben, ist ganz schlimm. Oder auch für Kinder, die in armen Familien aufwachsen. Und das umzudrehen und zu sagen, naja, aber ihr solltet einen Rechtsanspruch haben auf Unterstützung. Und das soll eben nicht so bürokratisch sein. Es ist ein wahnsinnig bürokratisches System auch in Österreich, oft zur Unterstützung zu kommen mit den Ländern und dem Bund und verschiedenen Kompetenzen.
Es gab ja jetzt während der Pandemie Tausende, Hunderttausende Menschen, die sich eingeschränkt gefühlt haben in ihren Menschenrechten. Nämlich einfach rauszugehen, wann sie möchten, oder ob sich impfen lassen oder nicht, das möchte man einfach frei entscheiden. Wie hast du das oder wie habt ihr das beobachtet von Amnesty?
Das war eigentlich das erste Mal in Österreich, dass die Menschen wirklich am eigenen Leib gespürt haben, was ist eigentlich mein Menschenrecht. So wie du gesagt hast, ich darf auf einmal nicht mehr rausgehen, na hallo, das geht einmal nicht. Oder meine Kinder können jetzt nicht in die Schule, aber was soll ich jetzt mit denen daheim machen? Wir waren alle in diesen Situationen. Das hat bei uns dazu geführt, dass sich durchaus sehr, sehr viele Menschen auch gemeldet haben bei uns im Amnesty-Büro und wissen wollten, was ist denn da jetzt Sache? Und so wie du gesagt hast, sie fühlten sich eingeschränkt. Und das Wichtige für uns hier war zu erklären, dass das auch okay ist. Der Staat darf Menschenrechte einschränken. Also ich muss verstehen, dass wenn ich meine Menschenrechte will und du deine, irgendwo braucht man einen Kompromiss, ja, weil das wird sie nicht alles immer für alle gleichzeitig ausgehen. Es ist die Rolle des Staates zu verhandeln und zu sagen, was braucht denn gerade die Allgemeinheit? Was ist denn gerade wichtig für die Gesundheit aller? Und da ist es eben eine Abwägung, das nennt sich Verhältnismäßigkeitsprüfung, dass man sagt, darf man jetzt die Rechte Einzelner einschränken für eine kurze Zeit, damit es allen besser geht. Und da haben wir sehr viel gemacht und das ist durchaus angekommen bei den Leuten, die haben das dann auch gut verstanden. Ich glaube, das war einfach ein bisschen ein Mythos, dass alle Menschenrechte da immer unlimitiert für alle
gelten. Also Menschenrecht heißt nicht, ich kann machen, was ich will, ohne Konsequenzen. Ja. Aber trotzdem immer eine Abwägung oder und ein schmaler Grat, weil ich denke jetzt wieder, ich möchte nicht der Verteidiger der chinesischen Regierung sein, aber ich denke jetzt wieder in China, da wird auch gesagt, wir sorgen für das Wohl der Allgemeinheit und darum müssen wir eure Rechte einschränken.
Braucht man gar nicht so weit schauen, können wir auch bis nach Griechenland schauen. Da wurde zum Beispiel während der Covid-Pandemie das Recht auf Versammlungsfreiheit, also dass man friedlich auf die Straße protestieren kann, pauschal komplett ausgesetzt, was nicht geht. Man kann es einschränken, man kann sagen, okay, ihr müsst da mit Abstand und mit Maske und so weiter gehen. Also das wurde sicher auch von vielen Ländern genutzt und da haben wir auch einen Bericht herausgegeben. Es wurde genutzt, um Rechte einzuschränken von vielen Ländern. Griechenland, Ungarn, Peru, wo man hinschaut, da gibt es einige Beispiele.
Ja. Anne, wir kommen zum Schluss. Es gab eine Frage, die ein paar Mal gekommen ist von Hörerinnen, unter anderem von Michael auf Facebook, Stichwort Katar. Da ist ja mal wieder ein Anlassfall, um über Menschenrechte zu sprechen. Und er möchte wissen, so Großevents, wo dann die ganze Welt mit der Lupe in ein Land schaut, wo Menschenrechte nicht die größte Rolle spielen. Ist das positiv für die Situation der Menschenrechte auf der Welt und in diesen Ländern, dass man das dort macht und das dann so viel Aufmerksamkeit gibt?
Ja, dieses Scheinwerferlicht auf die Situation in Katar war wirklich positiv für die Menschen dort. Man hätte es noch besser nutzen können. Also ich bin persönlich eigentlich sehr unzufrieden mit der FIFA und der Rolle der FIFA. Es sind nicht nur Katar, sondern auch die FIFA hätte mehr tun können. Aber wir haben jetzt Gesetze, die es vorher nicht gab. Es gibt jetzt Gesetze für einen Mindestlohn, es gibt Gesetze für Beschränkung von Arbeitszeiten. Die müssen jetzt umgesetzt werden und wir bleiben sicher dran. Also auch wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist, Amnesty bleibt dort. Aber ich finde es gut, solche Großereignisse auch zu nutzen, weil eben das Scheinwerferlicht, so wie du sagst, das zeigt dorthin und man hätte es sonst vielleicht nicht gesehen, was sich dort abspielt. Das war in vieler Munde. Also ich habe es auch von Leuten mitgekriegt, die eben fußballaffin sind und sonst nicht so menschenrechtsaffin. Aber das war eine große Diskussion. Schaut man sich das Spiel an, schaut man es nicht an. Also wir haben auch nicht aufgerufen, dass man es boykottiert, aber die Diskussion war sehr, sehr wichtig und sehr positiv.
Anne, letzte Frage. Wenn uns jetzt Leute zuhören, die sagen, cool, was diese Frau macht, ich möchte mitmachen. Wo fängt man an?
Ganz einfach auf www.amnesty.at. Man findet ganz oben immer gleich eine Möglichkeit, aktuell mitzumachen. Es gibt eben Menschen, für die man sich einsetzen kann oder auch Themen. Das ändert sich je nachdem, was sich gerade in der Welt abspielt. Und einfach mal mitmachen, den Newsletter abonnieren, auch mal in unseren Podcast reinhören. Der nennt sich Auf der gelben Couch. Und ja, ich würde mich freuen. Unser Büro ist auch nicht so weit weg. Schaut mal vorbei, meldet euch. Es gibt für jeden was zu tun und für jede. Und wir brauchen Menschenrechte, brauchen jeden und jede Einzelne, weil es geht uns alle was an.
Danke für deine Zeit, Anne.
Danke, Andreas.